Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wenn wir von Autobatterien sprechen, dann denkt man heute meistens an E-Auto-Batterien. Dabei vergessen wir, dass in jedem Auto eine Batterie steckt. Ohne die funktioniert gar nichts. Wir verlassen uns einfach darauf, solange bis sie irgendwann vielleicht plötzlich leer ist. Das ist mir erst vor kurzem passiert. Der ÖAMTC schickt dann einen gelben Engel, bringt eine neue Batterie mit, baut sie auch gleich ein. Und um diese Batterien geht es heute. Eben nicht um die Elektroauto-Batterien, über die wir schon öfters gesprochen haben, sondern um die Batterie, die in jedem Fahrzeug steckt. Mit Benzin, Diesel, Hybridantrieb. Und für viele ist das vielleicht jetzt sogar neu. Sogar in Elektroautos steckt neben der E-Auto-Batterie auch eine ganz klassische Starterbatterie. Früher hat man einfach eine neue beim Discounter gekauft, hat damit die alte ersetzt, angeschlossen. Heute geht das nicht mehr so einfach. Und was viele Clubmitglieder verwundert, wenn die gelben Engel kommen und eine neue Batterie mitbringen, dann ist die deutlich teurer als die letzte Batterie, weil sie einfach mehr kann und auch mehr leisten muss. Und über diese Starterbatterien, über die sprechen wir heute. Ich bin Marcel Kilic und mein Gesprächspartner ist Sebastian Wibrich. Er ist technischer Trainer beim Batteriehersteller Clarios Varta. Sebastian Wibrich, herzlich willkommen bei Was uns bewegt.
Ja, vielen Dank. Da gleich meine erste Frage in deine Richtung. Wollen wir zum Du wechseln? Das macht es ein bisschen einfacher.
Sehr gerne, das machen wir. Sebastian, beginnen wir mal mit dem Namen. Diese klassische Autobatterie, wie heißt die korrekt?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir sprechen hier von 12 Volt Niedervolt- oder Niederspannungsbatterien. Wenn man es ein bisschen technischer sehen möchte, könnte man auch sagen, es sind Sekundärbatterien, da wieder aufladbar. Und da stolpert man dann relativ schnell auch über den Begriff Akkumulator, was dann von der technischen Seite her diesen Artikel auch dann in Gänze erfasst.
Weil, stimmt, das habe ich das aus meiner HTL-Zeit richtig im Kopf, die Batterie kann man ja eigentlich nicht aufladen, aber der Akkumulator ist die wiederaufladbare Batterie. Stimmt das so?
Das ist so korrekt, genau, Marcel.
Okay. Du arbeitest für den größten Produzenten dieser Art von Batterie, also 12 Volt Niedervolt Batterie. Welche Art von Batterie ist das? Was steckt da drin? Sind das nach wie vor Bleisäurebatterien?
Genau, das nur mal kurz zur Begrifflichkeit. Ich bin ja für das Unternehmen Clarios unterwegs und die kennt man halt besser unter dem Markennamen Varta, in fast jedem Fahrzeug verbaut. Genau, um jetzt nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, wir sind im Großen und Ganzen in dem Bleisäurebereich unterwegs. Das ist immer noch die Wald- und Wiesentechnologie, so wie wir sie in herkömmlichen Fahrzeugen, in modernen Fahrzeugen und auch in Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben antreffen.
Mhm. Ursprünglich haben diese Starterbatterien ja nur den Anlasser mit Strom versorgt, damit eben der Name Starterbatterie umgangssprachlich. Das war lange Zeit so. Irgendwann sind dann andere Verbraucher dazugekommen, Radio, Fensterheber, heute natürlich noch viel mehr. Was muss so eine Batterie heute können?
Ja, die Aufgaben haben sich natürlich drastisch erweitert. Wenn man sich die Fahrzeuge von vor 20, vor 30 oder vor 40 Jahren anschaut, dann war da halt einfach nicht viel dran. Da hatten wir halt unseren Starter, das heißt, die Batterie musste mehr oder weniger einfach nur die Energie für den Startvorgang zur Verfügung stellen, ein bisschen Radio, ein bisschen Zündung und das war's dann. Und jeder von uns, der so ein bisschen mit dem Autofahren schon zugange ist, der weiß halt, okay, so ein Fahrzeug entwickelt sich halt stetig weiter. Das heißt, irgendwann kommt die Sitzheizung dazu, so wie du es gerade auch gesagt hast, dann irgendwann die elektrischen Fensterheber. Es kommen kraftstoffsparende Funktionen wie Start-Stopp dazu. Es gibt mehr Fahrerassistenzsysteme, mehr Komfortsysteme, mehr Infotainment-Systeme. Also das Fahrzeug bläht sich ja technologisch immer weiter auf. Und diese ganzen Funktionen müssen natürlich irgendwo auch bestromt werden, weil deren Grundlage für die Funktion ist einfach Strom.
Und da geht es ja nicht nur um diese Zusatzfunktionen, um die zusätzlichen Verbraucher. Speziell bei der Start-Stopp-Funktion kommt eine weitere Anforderung dazu, nämlich mehrere Startvorgänge während einer Fahrt.
Genau, richtig. Also deswegen entwickelt sich auch die Batterietechnologie immer mehr oder weniger parallel mit der Weiterentwicklung der Fahrzeuge mit. Denn diese erhöhten Anforderungen, wie jetzt zum Beispiel das Thema Start-Stopp-System, was einfach viel mehr Zyklen von der Batterie erfordert, muss die Batterie natürlich auch irgendwo abbilden können. Bleiben wir jetzt bei so einer klassischen Starterbatterie, die würde früher oder später eher früher einfach ausfallen, weil sie halt diesen häufigen Zyklenanwendungen mehr Startvorgänge nicht gewachsen ist. Dementsprechend hat sich da auch in der Batterietechnologie im Bleisäurebereich einiges getan, damit man halt diesen Anforderungen gerecht werden kann, damit der Autofahrer oder auch das Clubmitglied entsprechend lange auf die Batterie vertrauen kann.
Sebastian, welche Themen kommen dann neu auf uns zu? Welche Vorgänge oder welche Skills sind da nötig, um ja, mit dieser Art von neuen Batterien auch arbeiten zu können?
Also im Grunde genommen ist es halt so, dass so ein Batterietausch oder Wechsel nicht mehr wie in der Vergangenheit relativ einfach vonstatten geht. Das heißt, ich öffne meine Motorhaube, löse die Befestigung, schließe Minus- und Pluspol ab, baue die neue ein und alles ist wieder schick. Sondern ich habe natürlich genau diese Tätigkeiten plus noch ergänzende Tätigkeiten. Das heißt, heutzutage erfordern der Großteil der Fahrzeuge ein Diagnosesystem. Das heißt, dass ich dem Fahrzeug mitteilen muss, hey, pass auf, ich habe dir eine neue Batterie eingebaut. Das setzt alle Energiedurchsatzzähler zurück, sodass das Fahrzeug, was über ein Batteriemanagementsystem verfügt, dann genau auch den Zustand der Batterie beurteilen kann, um halt beispielsweise Funktionen wie Start-Stopp überhaupt erst zu ermöglichen. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, es ist halt nicht mehr eine Tätigkeit, den ich halt bei mir zu Hause in der Garage oder auf dem Hof erledigen kann, sondern ist in der Regel halt entweder mit einem Besuch der Gelben Engel oder halt mit einem Werkstattbesuch verknüpft.
Auf diese Skills sind die Gelben Engel dann auch im Detail geschult?
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass natürlich der Batterietausch bzw. die Befundung mit zu den Hauptaufgaben im Einsatz der Gelben Engel gehört, sind die Jungs und Mädels da entsprechend auch darauf vorbereitet und geschult im Umgang mit Diagnosesystemen und gerade auch im Umgang mit dem Anlernen im Fahrzeug von Batterien.
Du hast anfangs erwähnt, wir sprechen hauptsächlich über Bleisäurebatterien im Kontext dieser Starterbatterien. Welche Rolle spielt das? Ist es nicht egal, auf welcher Technologie, auf welcher Art die Batterie basiert?
Da muss ich ganz klar sagen, nein oder leider nein. Früher war es dann doch alles ein bisschen einfacher. Da gab es einfach nur die klassische Starterbatterie mit Bleisäuretechnologie. Da habe ich höchstens auf den Kaltstartwert und auf die Kapazität geachtet, auf die Einbaumaße und dann konnte ich die Batterie tauschen und alles war schön. Nur wie gesagt, das war halt in der Vergangenheit. Heutzutage muss die Batterie genau auch zu meinem Fahrzeug passen. Das heißt, die Batterietechnologie. Und da unterscheiden wir einfach innerhalb dieser Gruppe der Bleisäurebatterien nochmal in drei Untergruppen. Das sind die SLI, die EFB und die AGM-Batterietechnologie. Um das ein bisschen zu spezifizieren, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Diese SLI-Batterie ist die klassische Starterbatterie. Also so, wie sie jeder von uns auch aus der Vergangenheit kennt, bevor Start-Stopp-Fahrzeuge in den Markt kamen. Die EFB-Batterie, das ist eine verbesserte NAS-Batterie. Das heißt, wenn man so eine Batterie mal wirklich in die Hände bekommt und die mal so ein bisschen schüttelt, dann würde man hören, Mensch, da schwappt was drin rum. Und das ist die flüssige Batteriesäure. Und deswegen sagt man auch NAS-Batterien zu SLI und zu EFB. Und die EFB-Batterie ist verbessert dahingehend, dass sie halt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, diese hohen Zyklenanforderungen entsprechend abpuffern kann, also einfach robuster ist, um diese häufigeren Startvorgänge zu realisieren, unter anderem. Und dann kommen wir auch zur Premium-Batterietechnologie, also wirklich die robusteste und langlebigste Batterietechnologie, das ist die AGM-Batterie. Und diese AGM-Batterie unterscheidet sich von der SLI und der EFB dahingehend, dass wenn ich die neben meinem Ohr schütteln würde, dann würde ich halt nichts mehr schwappen hören. Warum? Weil da ein Glasfließseparator eingebaut ist. Das heißt, dass die Batteriesäure, die ist wie in einem Windelstoff, wie in einem Schwamm aufgesaugt und die ist genau am Punkt. Das heißt, genau da, wo sie arbeiten kann. Weil gerade Nassbatterien haben oft ein Problem, wenn ich die halt mal zu tief entlade oder häufig im Teilladungszustand betreibe, also gerade auch bei Kurzstreckenfahrten oder sowas, dann neigen die dazu, dass sich der Schwefelanteil in der Batteriesäure, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu chemisch, aber es gehört halt leider damit dazu, zu dem Thema, dann halt der Schwefelanteil im unteren Bereich absetzt. Das führt zu einer Sulfatierung und entsprechend auch zu einer nachhaltigen Schädigung der Batterie. Und das ist halt mit der AGM-Technologie dann aus der Welt geschafft.
Vielleicht auch kurz zur Übersetzung dieser Begriffe. EFB, EFB steht für Enhanced Flooded Battery und AGM steht für Absorbent Glass Mat.
Genau, richtig. Also diese Glasmat oder das Glasvlies, dann ins Deutsche übersetzt, ist dann genau diese Komponente, die diese Batteriesäure aufsaugt. Und um vielleicht nochmal auf die EFB kurz zurückzukommen, dieses verbessert, also dieses Enhanced, bringt im Grunde genommen nur das zum Ausdruck, dass diese Batterie verbessert wurde, um halt im Einsatz von Start-Stopp-Fahrzeugen dann auch entsprechend verwendet werden zu können.
Und darf bei diesen Nassbatterien eigentlich auch Starthilfe gegeben werden oder muss das andere Auto dann in die Werkstatt sozusagen zum Anlernen?
Nein, also das ist alles wie früher geblieben. Das hat, Gott sei Dank haben sich auch so ein paar einfache Dinge einfach weiter fortgeführt. Das heißt, wenn ich natürlich meinen Liegenbleiber habe und dem halt dann Starthilfe gebe, ob so ein mein Nachbar ist, die Frau oder wer auch immer, dann führt das zu keinen Schädigungen. Das muss man ganz klar sagen. Da muss man auch nicht im Nachgang noch in die Werkstatt und eine Batterie anlernen. Was aber da ganz, ganz, ganz wichtig ist, darauf muss ich auch nochmal hinweisen, weil das dann doch hier ab und an dann mal der Fall ist, immer darauf achten, dass ich halt nicht verpole beim Anklemmen. Das heißt, wenn ich mein Starthilfekabel gebe, wirklich Plus an Plus und Minus an Minus. Weil wenn ich das umgekehrt anklemme, das kann zu ganz bösen Schädigungen im Bordnetz führen. Das heißt, es kann Steuergeräte zerstören und das wird dann halt wirklich ein teurer Fall. Und der zweite Punkt ist, bitte darauf achten, dass die Starthilfekabel auch wirklich eine adäquate Qualität haben. Man kann, wie bei vielen Dingen im Leben, halt sehr günstig etwas erwerben, wenn aber die Kabelquerschnitte nicht zu der Startleistung des Fahrzeugs passen. Das heißt, wenn ich vielleicht einen Dieselmotor mit einem großen Hubraum Starthilfe geben möchte, der hat entsprechend Leistung. Wenn ich dann halt ein sehr dünnes Kabel verwende, dann kann mir das halt anfangen zu brennen.
Eine Frage, die jetzt auch aufpoppt, wie schaut's aus um die Start-Stopp-Automatik? Wenn im Cockpit die Warnung erscheint, das System wäre nicht verfügbar, woran liegt das dann? Diese Meldung verschwindet ja üblicherweise nach ein paar Minuten wieder.
Genau, es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Auch da, wenn man sich nochmal dieses Batterie-Management-System, was ich vorhin erwähnt hatte, nochmal so ein bisschen vor Augen führt. Das ist ja direkt mit der Batterie verknüpft, hat aber auch noch andere Sensoreingänge. Das heißt, es misst die Außentemperatur, es misst die Motortemperatur, es misst die Innenraumtemperatur. Unter anderem es misst den Wunsch der Zuheizung im Innenraum, den Wunsch der Klimatisierung im Innenraum. Das heißt, da gehen ganz, ganz, ganz viele Signale rein. Und dieses Steuergerät, das entscheidet dann, okay, lasse ich diese Start-Stopp-Funktion zu, ja oder nein. Das ist ein Punkt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade bei Minustemperaturen mit dem Fahrzeug losgefahren bin und ich stehe nach kurzer Zeit in der Ampel, möchte aber ganz gerne den Innenraum aufheizen auf Wohlfühltemperatur 21, 22 Grad und habe vielleicht ergänzend auch noch die Sitzheizung an, dann wird das Start-Stopp-System niemals aktiviert werden, weil da der Fahrerwunsch und vor allen Dingen auch die kalte Motortemperatur mit einhergehen. Und da wird ganz klar gesagt, so, jetzt lasse ich keinen Start-Stopp zu. Und da gibt es dann zum Beispiel diese Info im Display. Das ist eine Möglichkeit. Worauf man auch achten sollte, ist, wenn, ich sag mal, der Motor auf Betriebstemperatur ist oder die Außentemperaturen in einem einigermaßen adäquaten Bereich zwischen 10 und 25 Grad und trotzdem das Start-Stopp permanent keine Funktion aufweist, also immer dieser Hinweis kommt, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass die Batterie schon so schwach ist, dass das Batteriemanagementsystem sagt, hey, pass auf, ich lasse jetzt keinen Start-Stopp zu, weil ich nicht garantieren kann, dass der Motor erneut wieder gestartet werden kann. Und das wäre dann auf jeden Fall ein Hinweis dafür, die Batterie mal entsprechend überprüfen zu lassen.
Wie lange sollte so eine Autobatterie denn üblicherweise leben? Wie schaut es aus um die Lebenszeit?
Das ist eine häufige Frage, die mir in meinen Schulungen das ganz oft begegnet oder auch auf Messeterminen, im Gespräch mit Kunden und so weiter und so fort. Wir in der Batterieindustrie, wir reden eigentlich eher von Zyklen. Das heißt, wie oft kann ich so eine Batterie entladen und wieder aufladen und in welchem Fenster findet diese Entladung statt? Das hat einfach den Hintergrund, dass wir darüber natürlich auch aufgrund unserer Erfahrung unserer Laborwerte ganz klar sagen können, okay, so eine Batterie muss so und so viele Zyklen durchmachen. Das unterscheidet sich natürlich von Batterietechnologie zu Technologie. Das heißt, so eine herkömmliche SLI, also diese klassische Starterbatterie, die kann einfach weniger Zyklen ab, als wenn wir dann mal zur robustesten Batterietechnologie der AGM-Batterie springen, die dann massiv mehr Zyklen ab kann. Letzten Endes hilft diese Aussage aber dem Otto-Normalverbraucher nicht wirklich weiter. Das heißt, es ist nichts Greifbares. Das ist nur so ein bisschen der Hintergrund. Was man aber auch noch ergänzend dazu sagen muss, ist, dass es da keine Faustformel gibt. Also wenn du jetzt und ich, wir haben das gleiche Auto mit derselben Batterie, ich habe aber ein anderes Fahrprofil als du. Das heißt, ich fahre zum Beispiel zur Arbeit nur 5 Kilometer und du 50 Kilometer, dann wird es durchaus möglich sein, dass meine Batterie gar nicht so alt wird wie deine. weil es einfach verschiedene Einflussfaktoren auf die Batterielebensdauer gibt. Das ist unter anderem halt ganz klar der Faktor Kurzstreckenfahrten. Es kann aber auch sein, unregelmäßige Nutzung beispielsweise. Das heißt, ich arbeite regelmäßig im Homeoffice und brauche das Auto gar nicht so häufig. Oder ich wohne in der Stadt und eigentlich nutze ich doch eher den ÖPNV beispielsweise. Das könnte auch noch ein weiterer Grund sein, der die Batterielebensdauer verringert. Dann haben wir Hitze, Kälteeinwirkungen, also insgesamt halt Temperatureinflüsse, die Batterielebensdauer verkürzen. Das heißt im Grunde, wir können zwei Fahrzeuge haben mit derselben Batterie und beide Batterien werden unterschiedlich alt. So, das auch nochmal so zur Erklärung, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, okay, die eine Batterie kann älter werden als die anderen. Auch das hilft noch nicht wirklich weiter, deswegen komme ich jetzt zu dem lang ersehnten oder zu der spannenden Aussage. SLI-Batterien, erfahrungsgemäß, wir haben ja auch unsere Erfahrungen im globalen Markt gesammelt. Wir können sagen, bei optimalen Bedingungen, da kann so eine SLI, klassische Starterbatterie, bis zu 5 Jahren mitmachen. Das kann man so sagen. Eine EFB-Batterie ist ja die verbesserte NAS-Batterie, kann unter optimalen Bedingungen zwischen 5 und 8 Jahren Lebensdauer haben. Und die AGM-Batterie als robusteste Bleisäure-Batterietechnologie kann bis zu 10 Jahren oder auch darüber hinaus. Also ich habe auch schon Fahrzeuge gehabt, die hatten eine 12 Jahre alte AGM-Batterie. Hängt halt dann auch wieder vom Einbauort und so weiter ab. Aber im Grunde genommen, unter optimalen Bedingungen können die schon lange durchhalten.
Können wir den Begriff Zyklus vielleicht noch genauer definieren? Diese Begriffe, ich sag mal, die in der Akkutechnologie herumschwirren als Laie, kommt vielleicht viel auch aus dem Handy- oder Smartphone-Bereich, Memory-Effekt, all diese Begriffe, die hier kursieren. Beim Handy sagt man, der Zyklus ist dann ein Thema, wenn ich das Handy anstecke. Wie sieht das aus bei der Autobatterie? Die wird ja, wir haben ja gesagt, das ist eigentlich ein Akku, ein Akkumulator, der ja durch die Fahrt auch wieder aufgeladen wird. Passiert das sofort? Also wenn ich jetzt nur 500 Meter zum Supermarkt fahre, ist das dann schon ein Zyklus? Wird die Batterie schon wieder aufgeladen? Oder ist die alleinige Entnahme, einmal starten, ist das schon ein Zyklus? Wie ist das definiert?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass ein Zyklus ist eine Entladung gefolgt von einer Aufladung. Das ist aber nicht genau definiert, was das zu bedeuten hat. Also wenn wir jetzt wieder ins Labor zurückkehren, dann können wir ganz klar sagen, da gibt es verschiedene Zyklen-Tests, Zyklenprüfungen, die auch über die europäische Norm geregelt sind. Das heißt, da wird zum Beispiel gesagt, ein Zyklus ist von 100% Ladezustand auf 50% entladen und wieder auf 100% aufgeladen in einem bestimmten Zeitfenster. Das ist dann der sogenannte 50% DOD-Test, den jede Batterie durchlaufen muss, beziehungsweise dann halt stichprobenartig aus der Produktion rausgezogen wird. Das ist so die Grundvoraussetzung. In meinen Schulungen sage ich aber ganz klar, das ist ein reiner Labortest. Es gibt keine Fahrzeuganwendung, wo ich mit 100% Ladezustand quasi den Motor starte, dann die Batterie auf 50% entlade und dann wieder auflade. Also das ist, muss man ganz klar sagen, das ist eine reine Laborgeschichte. Deswegen ist der Fahrzyklus, der Batteriefahrzyklus ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Das heißt, im Grunde genommen, sagen wir mal, ich habe die Batterie durch die letzte Fahrt nicht ganz aufgeladen bekommen. Ich bin vielleicht beim Ladezustand von 80%. So, dann starte ich mein Auto, es ist kalt, ich mache meine Sitzheizung an und ich nehme dadurch vielleicht schon mal an Kapazität 10% runter. Dann sind wir vielleicht beim Ladezustand von 70%. Ich fahre dann 2, 3, 4, 5, 10 Kilometer, wie auch immer, und lade vielleicht nochmal 5% an Kapazität wieder rein. So. Das heißt, im Grunde genommen, dann haben wir halt immer noch eine negative Lade-Entladebilanz, aber ich habe Energie rausgenommen und habe ein bisschen was wieder reingetan. Und das ist dann halt ein Zyklus, von dem wir hier sprechen. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, dass der Zyklus in der Realität halt, wie gesagt, bei 100% anfängt, einmal komplett entladen und wieder aufgeladen. Also so funktioniert es im Fahrzeug nicht. Es ist da wirklich deutlich kleinteiliger und vor allen Dingen deutlich individueller.
Gibt es da von deiner Seite spezielle Tipps? Diese Faustregel, kurze Strecke ist nicht optimal für die Batterie. Kann man das so allgemein anwenden? Oder du als Batteriespezialist, was wäre dein Tipp oder dein Ratschlag an mich? Wie kann ich die Lebensdauer der Batterie verlängern?
Natürlich würde ich ganz klar sagen, Kurzstreckenfahrten sind absolut tödlich für die Batterie, auch wenn sie es natürlich schon eine gewisse Zeit lang mitmacht. Letzten Endes muss man aber auch ein bisschen pragmatisch an das Thema rangehen. Das heißt, wenn ich halt trotz alledem immer nur Kurzstrecken fahre als Autofahrer, dann werde ich jetzt nicht der Batterie zuliebe meine extra Runde um Wien drehen, nur weil ich die Batterielebensdauer verlängern möchte. Das werde ich nicht tun. Das ist halt einfach so. Das heißt, da wäre aus meiner Sicht empfehlenswert, vielleicht die Batterie dann entsprechend häufiger testen zu lassen, wenn ich zu einem Servicetermin in der Werkstatt bin beispielsweise. Und dass man da einfach die Batterie entsprechend testen lässt oder wenn man halt zum Service oder zum Reifenwechsel in die Werkstatt fährt, das wäre zum Beispiel für jemanden, der halt wenig technische Möglichkeiten hat, eine Möglichkeit. Was ich immer empfehle, wenn man ein bisschen mehr technische Möglichkeiten hat, regelmäßiges Batterieladen mit einem externen Ladegerät. Mhm. Denn damit kann man die Batterielebensdauer ungemein verlängern. Also auch da, ich erzähle einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das heißt, meine Frau beispielsweise mit unserem Zweitwagen, die fährt dann halt die Kinder in den Kindergarten, dann fährt sie zur Bahn, fährt dann mit dem Zug zur Arbeit, kommt dann wieder zurück, fährt dann nochmal kurz zum Einkaufen, Kindergarten und dann wieder nach Hause. Und das sind alles Etappen von vielleicht 2, maximal 3 Kilometern. Also genau das, was ich gerade beschrieben habe, der absolute Batterietod. Also was mache ich? Ich werde die Batterie einmal im Monat ans externe Ladegerät hängen und entsprechend wieder aufladen, weil durch diese Kurzstreckenfahrten die Batterie halt permanent in diesem ungünstigen Teilladungszustand ist und das einfach nicht mag. Deswegen, klar, meine Empfehlung, wer die Möglichkeit hat, gerne extern nachladen, dann hilft es der Batterie ungemein weiter. Was man aber auch beachten muss, ist, im Winter bitte sein lassen, weil es hat wenig Effekt. Das heißt, wenn ich vom Winter rede, dann meine ich unter 0 Grad. Denn unter 0 Grad nehmen Batterien bedingt bis keine Ladung mehr auf. Dementsprechend wäre es dann Zeitverschwendung, dann mit dem externen Ladegerät dann noch draußen auf dem Hof zu hantieren. Aber alles, was über 0 Grad ist, gerne Ladegerät anklemmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, das sind die Temperatureinwirkungen. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Kälte sind, wenn es die Möglichkeit gibt und ich eine beheizte Tiefgarage habe oder irgendwas, oder zumindest ein bisschen windgeschützter bin, gerne da parken. Aber auch da komme ich wieder so zur Realität zurück. Das heißt, ich kann mir auch nicht immer den Parkplatz aussuchen. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann halt gerne irgendwo ein bisschen windgeschützt im Winter. Tut der Batterie ganz gut, weil gerade bei kalten Temperaturen muss man halt beachten, der Motorstart ist enorm mühsam. Warum? Der Motor ist kalt, das Motoröl ist zähflüssig. Und die Batterie, die verringert ihre chemische Reaktivität, je kälter es wird. Und bei kalten Temperaturen hat die einfach keine Lust zu arbeiten, muss aber enorm viel leisten. So, das heißt, da kommt sie halt schnell in den Grenzbereich und da kommen wir oft noch in den Bereich, wo man dann halt beispielsweise dann den ÖAMTC, also die gelben Engel, anrufen muss, weil die Batterie in dieser Bedingung oder unter dieser Bedingung nicht mehr ihre Arbeit verrichten kann. Die zweite Temperatureinwirkung ist Hitze und das ist aus meiner Sicht deutlich gravierender, weil man sagt so immer, okay, jetzt im Winter gehen die Batterien kaputt. Das stimmt nicht. Das ist im Grunde nur dann das Symptom dessen, was im Sommer passiert ist. Also ich sage immer ganz klar, Batterien gehen im Sommer kaputt und sie machen sich im Winter bemerkbar. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass also insgesamt bei allen Bleisäurebatterien, es ist nicht nur jetzt auf Waterbatterien bezogen, sondern das betrifft einfach alle Hersteller, das ist einfach konstruktiv bedingt, dass ab ungefähr 60 Grad Celsius Sommerhitze, und das ist halt schnell erreicht. Also wenn ich eine längere Autobahnfahrt habe beispielsweise und dann stelle ich das Fahrzeug auf dem Parkplatz ab, die Reststrahlungswärme des Motors, Sonneneinstrahlung von außen noch, und dann erhitzt sich die Batterie auf über 60 Grad und fangen intern Zersetzungsprozesse an. Und die sind halt wirklich nachhaltig, das heißt irreparabel. Und je nachdem, wie die Batterie aufgestellt ist, wenn sie schlecht aufgestellt ist, fällt sie direkt im Hochsommer aus oder sie rettet sich noch bis zum Winter und macht sich dann halt im Winter entsprechend bemerkbar. Deswegen ergänzende Tipp noch, wenn möglich, dann im Schatten parken. Aber auch hier sieht dann oftmals die Realität. Manchmal habe ich einfach nicht die passende Parkplatzauswahl. Hm.
Du hast den Zweitwagen erwähnt. Ab wann beginnt das Auto denn, die Batterie wieder aufzuladen? Geht das nach Kilometer? Muss ich eine bestimmte Geschwindigkeit fahren? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Zweitauto, habe aber vielleicht besuche Verwandte irgendwo 2 Autostunden entfernt und ich sage, vielleicht fahre ich explizit mit dem Auto, das sonst nur Kurzstrecke fährt. Gibt es da einen Indikator? Wird auf einer langen Strecke im Ortsgebiet die Batterie genauso aufgeladen wie auf der Autobahn?
Genau, also im Grunde muss man sagen, sobald ich den Motor gestartet habe beim Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, wird automatisch auch die Lichtmaschine, also der Generator, seine Arbeit verrichten. Natürlich erstmal mit einer geringeren Ladeleistung. Einfach, das ist einfach der Motordrehzahl geschuldet im Leerlauf. Sobald ich dann aber losfahre, geht entsprechend auch dann die Ladeleistung des Generators, der Lichtmaschine hoch. Das heißt, wir können gar nicht so genau sagen, auch da hängt es halt wieder von vielen Faktoren ab, wie lange ich fahren muss, um halt so einen Startvorgang zum Beispiel die Batterie wieder reinzuladen. Weil es hängt von der Außentemperatur ab, es hängt davon ab, wie viel elektrische Verbraucher habe ich gerade an. Das heißt, wenn ich ein bisschen sparsamer bin, habe ich halt alles aus. Aber wenn ich natürlich etwas dekadenter unterwegs bin, dann habe ich die Sitzheizung an oder die Klimaanlage oder was auch immer. Und dementsprechend können wir jetzt nicht sagen, man muss 5, 10 oder 15 Kilometer fahren, um halt allein diesen Startvorgang halt wieder auszugleichen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es keinen Unterschied macht, ob ich nun die gleiche Strecke auf der Autobahn oder im Innenstadtverkehr fahre, denn der Generator wird halt über die Motordrehzahl entsprechend seine Leistung abrufen. Heutzutage sind Generatoren auch geregelt, das heißt, die sind einfach intelligent. Die können sich entsprechend dem Energiebedarf im Fahrzeug und dem Energiebedarf der Batterie anpassen und können dann auch ihre Leistung entsprechend hochfahren. Das heißt, das ist dann erstmal kein Thema. Aber klar, wie du es gerade beschrieben hast, wenn man jetzt einen Zweitwagen hat und man fährt jetzt vielleicht mal die Familie besuchen und dann kann man gerne auch mal den Zweitwagen dann entsprechend mal ein bisschen länger fahren lassen. Tut nicht nur der Batterie gut, sondern auch dem Motor.
So ein Zweitwagen ist ja oft auch ein Liebhaberfahrzeug, ein Oldtimer, ein Youngtimer oder manchmal ist es vielleicht auch das Wohnmobil. Das sind dann Fahrzeuge, die manchmal auch nur im Sommer bei Schönwetter gefahren werden oder vielleicht das Wohnmobil nur im Urlaub. Steht dann monatelang den größten Teil des Jahres vielleicht in der Garage. Wie sollte man da umgehen?
Ja, also auch da bedarf es natürlich ein bisschen Pflege und Aufmerksamkeit. Aber derjenige, der halt einen Oldtimer hat oder ein Wohnmobil, der weiß, okay, ich muss mich erstmal mit dem Fahrzeug auseinandersetzen und es macht mir ja auch Spaß. Klar, vergessen viele dann vielleicht noch die Batterie. Weil sie einfach diese kleine Blackbox ist, die halt Strom liefert und manchmal halt nicht ganz, ein bisschen widerwillig dann. Aber grundsätzlich bedarf die halt einfach auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und gerade wenn wir halt im Bereich der unregelmäßigen Nutzung kommen, das war ja auch einer der Einflussfaktoren auf die Batterielebensdauer, die ich vorhin schon erwähnt hatte, da würde ich ganz klar sagen, okay, also was ist wichtig? Regelmäßig dann vielleicht mal die Batteriespannung messen. Das kann ich ganz einfach über einen Voltmeter, Multimeter. Also gerade wenn ich Oldtimer habe oder auch einen Oldtimer habe oder auch ein Wohnmobil, dann bin ich ja technisch auch ein bisschen versiert. Dann habe ich da ja auch Lust drauf, da mal hier mal ein bisschen zu schrauben und da mal ein bisschen zu schrauben. Und dann kann ich zum Beispiel schon mal regelmäßig die Batteriespannung messen. Und wenn ich sehe, okay, Mensch, diese Batteriespannung, die geht irgendwo runter aufgrund der Standzeiten auf einen Wert von 12,4 Volt, dann sollte ich auf jeden Fall mal mit einem externen Ladegerät nachladen. Und das gilt auch für die Überwinterung. Also ich mache es bei meinem Wohnmobil genauso. Ich werde das im Winter dann, oder im Herbst stelle ich es in die Scheune bei uns beim Bauern. Da habe ich einen Platz angemietet und dann baue ich die Batterie aus, lade die bei mir in der Werkstatt nochmal vor und dann steht die da. Und ab und zu gehe ich mal hin mit dem Multimeter, messe mal die Spannung und wenn das nicht passt, dann wird halt nochmal entsprechend nachgeladen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man halt entsprechend Platz hat und Möglichkeiten, dass man halt alternativ dazu auch mit Erhaltungsladungsgeräten arbeitet. Die gibt es für einen adäquaten Preis entsprechend zu kaufen. Die sind permanent an der Batterie dran und dann braucht man sich um nichts mehr kümmern. Gerade zu empfehlen bei Motorrädern, Wohnmobilen, Oldtimern, wenn man halt nicht die Batterie abklären möchte und mit einem externen Ladegerät nachladen möchte oder nicht ständig messen möchte oder auch nicht kann, dann wäre zumindest von der Handhabbarkeit dann dieses Erhaltungsladungsgerät zu empfehlen.
Zum Abschluss noch die Frage, habe ich mir schon oft gestellt, warum haben Elektroautos, die ja ohnehin einen großen Akku an Bord haben, noch eine 12-Volt Starterbatterie verbaut?
Also im Grunde genommen ist es halt so, dass wir haben diesen Hochvolt-Akku mit unwahrscheinlich großer Kapazität, aber wir haben unwahrscheinlich hohe Sicherheitsvorkehrungen und das ist auch gut und richtig so. Denn wenn das Fahrzeug geparkt ist, dann ist es stromlos geschaltet. Das heißt, an dem Hochvolt-Akku sind große Relais dran, die halt, sobald ich das Fahrzeug parke, dann halt entsprechend schließen, sodass kein Hochvolt mehr irgendwo am Fahrzeug vorhanden ist. Und im Bereich Hochvolt reden wir ja mittlerweile zwischen 400 und 1000 Volt. Das heißt, das ist dann auch nicht ganz ungefährlich, wenn da irgendwie was passieren sollte. Deswegen, sobald die Fahrzeuge abgestellt sind, ist der ganze Hochvoltbereich abgeschaltet. Und da kommen wir jetzt auch zu einer der Funktionen von so einer 12-Volt-Batterie. Warum ist die mit an Bord? Die ist dafür an Bord, dass sie halt diesen Hochvolt-Akku aufwecken kann. Das heißt, da wird über die 12-Volt-Batterie aktiviert und wird auch wieder schlafen gelegt. Die ganze Elektronik, die da für die Steuerung zuständig ist, wird von der 12-Volt-Batterie versorgt. Also auch, wenn ich zum Beispiel das Elektrofahrzeug an die Wallbox oder an die Ladestation anklemme, dann wird die Ladeelektronik über die 12-Volt-Batterie versorgt. Das war leider bei den ersten Elektrofahrzeugen auch oftmals so ein Thema, dass von seitens der Hersteller nicht berücksichtigt wurde, Mensch, wenn ich über die Ladesäule oder Wallbox die Hochvoltbatterie auflade, dass ich auch entsprechend die 12-Volt-Batterie mit versorge. Das ist nämlich in der Vergangenheit so nicht passiert. Das heißt, Hochvolt-Akku wurde aufgeladen und die Niedervolt-Batterie hat sich entladen und am Ende war es dann halt ein Liegenbleiber für die gelben Engel, muss man ganz klar so sagen. Wurde aber mittlerweile bei den meisten Herstellern halt erkannt und auch abgestellt. So, das sind solche Aufgaben. Was haben wir noch für Aufgaben für die 12-Volt-Batterie? Wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe ein Elektrofahrzeug und ich fahre mit dem nachts bei Regen über die Autobahn und ich habe einen technischen Defekt an meinem Hochvoltsystem. Das kann ja durchaus passieren. Also ein Elektrofahrzeug ist ja trotzdem noch ein Fahrzeug. Das heißt, es kann ja auch mal technisch irgendwas schiefgehen, sodass ich einen Defekt habe. Das kann eine Sicherheitsabschaltung vom Akku sein. Das kann eventuell der DC-DC-Wandler sein, der das Bordnetz während der Fahrt mit 12 Volt versorgt aus dem Hochvolt-Akku. So, das fällt aus. Und dann sitze ich in meinem Auto bei Regen nachts und muss irgendwo sicher auf den Pannstreifen kommen. Und dann springt wieder die 12-Volt-Batterie ein, weil die versorgt dann alle sicherheitsrelevanten Funktionen. Das heißt, Scheibenwischer, Licht, Warnblinkanlage, Bremskraftverstärkung, Servolenkung, keiner kann mehr ohne Servolenkung heutzutage fahren. Und so kann ich dann zumindest diese Funktion bestromen und kann sicher auf dem Pannenstreifen quasi ausrollen und alle um mich herum quasi auf mich aufmerksam machen. Hey, pass auf, ich habe hier einen technischen Defekt und ich schere jetzt mal aus. Und das ist auch so ein Punkt, der aus meiner Sicht nicht vernachlässigbar ist und auch in Zukunft immer wichtiger wird, dass wir halt einfach im Niederspannungsbereich eine sichere und zuverlässige Energieversorgung brauchen. Auch wenn wir jetzt dann uns Fahrerassistenzsysteme anschauen, beispielsweise auch das Thema autonomes Fahren, da muss ich einfach eine sichere Energieversorgung haben, weil wenn an irgendeiner Stelle vielleicht mal ein Akku ausfällt, dann brauche ich eine gewisse Redundanz. Das heißt, ein Rückfall-Backup, sodass meine Fahrerassistenzsysteme weiterhin arbeiten können und ich mich auch auf mein Fahrzeug definitiv verlassen kann.
Also wahnsinnig komplexes System, das da in dieser Batterie und im Batteriemanagementsystem steckt. Abschließende Frage dazu. Ich habe jetzt ja eine neue Autobatterie, 12-Volt Starterbatterie verbaut bekommen. Gehen wir davon aus, die hält 10 Jahre hoffentlich. Hoffentlich hält auch das Auto noch so lang. Was kann die nächste Generation der Batterie dann? Was tut sich da noch in Sachen Entwicklung?
Also im Grunde, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren. Nichtsdestotrotz, dass wir jetzt ja gerade an so einer Schwelle stehen. Wir haben jetzt das Thema Elektromobilität. Wir haben es jetzt gerade schon mal grob angerissen. Das heißt, diese Transformation in der Automobilindustrie, die gab es also in der Vergangenheit noch nie. Das ist also wirklich eine ganz, ganz, ganz interessante und spannende Zeit. Und wir sehen natürlich auch ganz klar, wie wir uns jetzt von damals von der SLI-Batterie bis hin jetzt zur AGM-Batterie weiterentwickelt haben. So sehen wir, okay, auch für zukünftige Fahrzeugarchitekturen, Bordnetzarchitekturen müssen wir auch die Batterien weiterentwickeln. Und da forschen wir in alle möglichen Richtungen. Das heißt, ganz klar, erstmal sehen wir eine Tendenz, dass sich innerhalb der Bleisäure-Technologien ganz klar in Richtung AGM verlagert wird. Das heißt, erstmal zu diesen robusten Bleisäure-Batterien. Der ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das Thema Lithium-Ionen ist ja in aller Munde, hat gewisse Vorteile, auch gewisse Nachteile. Das muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen. Wir sehen momentan Tendenzen, dass es dann auch in einer gewissen Zeit auch in Richtung der Lithium-Ionen-Batterien gehen wird. Das heißt, es gibt jetzt aktuell einzelne Hersteller im Sportwagenbereich, die schon im Niederspannungsbereich Lithium-Ionen verwenden. Es wird auch sicherlich den einen oder anderen Premium-Hersteller geben, der gegen Ende des Jahrzehnts auf Lithium-Ionen umstellen wird. Hat einfach den Vorteil, die Batterien sind etwas leichter, sind noch besser vorhersagbar, noch skalierbarer. Nachteil ist natürlich, dass diese Technologie unwahrscheinlich teuer ist. So. Deswegen verfolgen wir bei Clarios auch einen chemieunabhängigen Ansatz. Das ist erstmal ein relativ sperriger Begriff, bedeutet aber, dass wir sagen, okay, wir produzieren auch gerade schon im Niederspannungsbereich 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterien. Aber wir sehen halt auch, dass das noch nicht das Ende der Batterietechnologie im Niederspannungsbereich sein kann. Deswegen forschen wir natürlich an unterschiedlichen Lithium-Ionen-Zellchemien, muss man ganz klar sagen. Aber wir forschen auch in Richtung anderer Zellchemien. Also wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Las Vegas auf der CES haben wir unser Joint Venture mit der Firma Altris aus Schweden vorgestellt. Und da entwickeln wir gemeinsam Natrium-Ionen-Batterien. Und das finde ich persönlich zum Beispiel ziemlich spannend, weil so eine Natrium-Ionen-Batterie, wenn man sich das Periodensystem anschaut, dann ist Lithium und Natrium, das sind beides Salze und die liegen direkt untereinander. Das heißt, die reagieren chemisch relativ ähnlich. Aber, und da komme ich jetzt zu dem Aber, Natrium ist halt mehr oder weniger unbegrenzt verfügbar. Das heißt, wir können das aus Meerwasser extrahieren, wir können es aus Kalibergwerken extrahieren. Es ist ein regionaler Rohstoff. Wir sind nicht auf Südamerika oder China angewiesen, wie jetzt beim Lithium beispielsweise. Und so eine Natrium-Ionen-Batterie ist frei von konfliktträchtigen Rohstoffen. Das heißt, da ist kein Nickel drin, da ist kein Kobalt drin. Das ist wirklich dann, wäre dann in Zukunft ein regionales Produkt. Die kann man auch hochfahren bis 60 Volt. Und das ist halt, es hört sich jetzt noch so ein bisschen abstrus an, aber wenn wir in die Zukunft gucken, wenn wir mit den Fahrzeugherstellern sprechen, dann sehen wir halt gerade in Richtung des autonomen Fahrens, dass es mehrere Spannungsbereiche in Zukunft im Fahrzeug geben wird. Momentan ist es einfach dieses klassische 12-Volt-Bordnetz. Das wird auch weiterhin bestehen, da wird es keine Änderungen geben. Aber es werden zusätzliche Bordnetze hinzukommen für unterschiedlichste Assistenzsysteme, Unterstützungssysteme. Und diese ganzen Systeme werden halt in unterschiedlichen Spannungsbereichen versorgt werden müssen. Und das kann man dann halt zum Beispiel mit entsprechenden Natrium-Ionen- oder Lithium-Ionen-Batterien. Und wir sind uns halt immer unserer Verantwortung bewusst, dass wir halt auch eine gewisse Kreislaufwirtschaft herstellen. Das heißt, die Produkte, die wir in den Markt reingeben, die wollen wir auch, halb aggressiv auch gefälligst recycelt haben und halt dem Kreislauf wieder zuführen, damit wir halt nicht überall irgendwelche Batterien rumstehen haben. Und das haben wir im Blasore-Bereich super auf die Beine gestellt. Das heißt, wir haben einen super Recycling-Kreislauf. Das heißt, 98% der Batterien, die bei uns rausgehen, die kommen auch im Recyclingwerk wieder an. Das ist schon mal eine ziemlich hohe Zahl. Und das haben wir natürlich dann auch mit zukünftigen Zellchemien vor. Deswegen kann man ganz klar sagen, es wird sich gegen Ende bis diesen Jahrzehnts, bis Mitte nächsten Jahrzehnts, da auf jeden Fall im Bereich der Batterietechnologien nochmal einiges an Veränderungen ankündigen.
Alles klar. Sebastian Wibrich, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Autobatterien. Dankeschön.
Marcel, ich danke dir.
Vielen Dank auch fürs Zuhören bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.